Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ich bin Jennifer Barbara Wind und ich freue mich besonders, heute hier zu sein. Ich bin Autorin von Kriminalromanen, Thrillern und historischen Romanen und werde heute ein bisschen was aus meinem Leben und von meiner Arbeit erzählen. Viel Spaß!
Gleich vorweg, es ist ein längerer Plausch mit Jennifer geworden, aber es gab eben einfach viel Interessantes zu besprechen und super nett und lustig, was außerdem. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Jennifer hat mich bei ihr zu Hause in Niederösterreich empfangen und wir haben ein Stück weit zurückgeblickt, denn schon mit 9 Jahren war ihr klar, sie wird Bestsellerautorin. Ich durfte ihre frühen Werke bewundern und zum Glück hat sie für ihren Traum gekämpft. Trotz Aussagen wie Bücher schreiben ist ja nichts Gescheites. Mittlerweile wirft sie sehr erfolgreich Krimis, Thriller oder historische Romane auf den Markt, arbeitet als Schreibcoach und auch als Podcasterin im Bookerfly Club. Polizeiwissen für ihre Bücher recherchiert sie seit vielen Jahren ganz bequem zu Hause. Wir klären auch, wer von uns wo in der Welt und außerhalb Ländereien sein eigen nennt. Und Krautfleckerl ist Jennifer auch wieder. Den Rezepten von Kolleginnen Gerhard Leupelsberger und Eva Rossmann sei Dank. Wir haben später auch nochmal über ihre Learnings in all den Jahren als Autorin gesprochen und hinzugefügt, weil es einfach ein wichtiges Thema ist und der Beruf nicht nur schöne Seiten hat. Katharina Wieser von der Stadtbibliothek Graz stellt diesmal ein Buch vor, das sie im vergangenen Jahr von sich reden gemacht hat. Und apropos Reden, wer wissen möchte, welche Sprache Jennifer B. Wind gerade lernt, der macht es sich jetzt bequem und hört am besten rein. Viel Spaß dabei.
Jennifer, vielen, vielen Dank für die Einladung zu dir nach Hause. So schön bei dir, so schön eingerichtet, alles voller Bücher. Danke, dass ich hier sein darf. Wir haben ein wunderschönes Wetter draußen. Wir haben einen Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Wie schaut dein perfektes Wochenende aus? Bist du eine, die Pläne schmiedet oder eher in den Tag hineinlebt?
Also Wochenende, was ist das? Hätte ich früher gesagt, aber in den letzten Jahren habe ich versucht, mir zumindest einen Tag am Wochenende freizuschaufeln für Freizeitaktivitäten. Aber ansonsten, weil sich meine Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, sondern wie Freizeit und weil ich es einfach sehr, sehr liebe, mache ich es auch meistens am Wochenende zumindest ein bisschen, wenn ich darf. Außer die Familie möchte was machen. Also im Winter, da kuscheln sich eh alle ein. Aber im Sommer gehen wir natürlich raus in den Garten. Wir haben ja auch einen Pool und so. Was ich gerne mache, ist Geschichten anschauen. Das bedeutet Serien im Fernsehen, vorwiegend koreanische Serien. Da bin ich richtig süchtig, aber auch chinesische und japanische. Und ab und zu auch etwas aus Amerika, aber und im Lesen gerne, malen, Musik machen, Karaoke singen mit meiner Tochter, tanzen, also wir tanzen gern so Hip-Hop, K-Pop und so Zeug und rausgehen in die Natur, spazieren gehen. Aber das mache ich ja auch jeden Tag zwischendurch, weil wenn man viel am Schreibtisch sitzt, dann braucht man einen Ausgleich. Ich boxe auch gern und Boxen. Ich habe unten ein kleines Fitnessstudio im Keller.
Okay. Es gibt sehr viel von dir zu erzählen, sowohl über dich als Person, du bist sehr vielseitig, das haben wir gerade gehört, aber auch als Autorin, da gibt es dich seit geraumer Zeit auch zweimal, da kommen wir dann noch später dazu. Autorin, Herausgeberin, du bist Schreibcoach, Ghostwriterin, habe ich deiner Homepage entnommen, Redakteurin und du bist auch Podcasterin. Schreiben ist dein Ding, war das immer schon so?
Ja. Ich habe da auch was mitgebracht, da kannst du wirklich schauen. Das habe ich mit 9 Jahren ausfüllen müssen in der Volksschule. Oh. Da war die Berufsberatung da und da siehst du, wofür ich gerne mehr Zeit hätte. Bücher schreiben, malen, lesen und so weiter. Und dann, was willst du mal werden?
Ja.
Freistellend habe ich geschrieben. Habe ich irgendwann einmal wo gehört.
Ja? Mit 9 Jahren hast du das
Schriftstellerin gemacht? Und da steht dann auch, was habe ich für Aufstiegschancen? Bestsellerautor.
Hallihallo.
Haben wir erreicht, ne?
Ja, bravo.
Haben wir erreicht. Und alles, was hier steht, eben auch. Schau, Bücher schreiben, malen, lesen, nachdenken. ins Kino gehen und gute Filme schauen. Und dann steht hier wirklich, ich würde auch gerne mal ganz weit weg fliegen, dorthin, wo mir niemand reinredet, wo ich endlich einmal weit weg vom Alltag bin und mehr Zeit habe, um meine Bücher zu schreiben. Ja, ich bin 15 Jahre lang bei Austrian Airlines und Lauda geflogen. Ich habe alles, was ich mit 9 Jahren visualisiert habe, tatsächlich geschafft. Außer den Oscar, den habe ich nämlich hier als absolutes Endziel, also naja, der Endgegner der Oscar.
Was noch nicht ist, also nachdem sich auf dieser Liste alles erfüllt hat, würde ich das jetzt mir nicht ausschließen.
Ist auch faszinierend, weil mir wurde immer gesagt, das ist nichts Gescheites, gell? Weil es steht ja auch Opernsängerin drauf und steht auch Schauspielerin drauf und ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, ne, in der Johannesgasse und auch ich war in der Hegelgasse, da wo auch der Manuel Rubey war, dort Schauspiel gelernt und so weiter und das war alles nichts Gescheites, weil immer wenn ich gesagt habe, was ich werden will, dann waren halt nur kreative Berufe da.
Ja, aber was ist was?
Und dann haben alle immer gesagt, aber zuerst musst du einen richtigen Beruf lernen. Und man dachte, was ist denn da los? Ja, alles, was ich sage, ist nichts. Ne?
Umso bewundernswerter, dass du das durchgezogen hast trotzdem dann.
Ja.
Bravo. Was war aber dein erstes Buch oder deine erste Veröffentlichung dann von einem geschriebenen Werk?
Die erste Veröffentlichung kann ich da zeigen. Ich habe das Bravo Girl hier. Das sind Bravo Girls hier. Und Bravo Girl hatte früher so Gedichte abgedruckt, gell? Also du konntest was einschicken, dann ist es abgedruckt worden und man hat sogar ein bisschen ein Geld bekommen.
Ja. Wie viel Geld war das damals?
Das waren doch damals 20 Schilling, oder? 20 Schilling. Und später waren es 50 Schilling. Vor allen Dingen, ich habe ja eigentlich kein Taschengeld bekommen, gell? Also und ich habe mal ab 11, 12 einfach Geld verdient mit Gesang und mit Schreiben. Ne? Ich war immer unglücklich verliebt. Oh. Keiner wollte mich haben. So. Oh. Zwischen 11 und 14 war ich immer unglücklich verliebt. Und deshalb gibt es von mir wirklich eine ganze Mappe mit über 1000 Gedichten.
Magst du es vorlesen?
Na. Also, wenn ich mir jetzt anschaue, für mich ist das nicht einmal mehr Lyrik. Ich bin ja mittlerweile auch Jury in einem Lyrik-Wettbewerb. Lass mal lieber. Und schau, das ist mein erstes, mein allererstes Buch.
Sternensee.
Ja, genau, also Fantasy. Ja, da steht doch hinten fantasievoller Liebesroman ab 14 Jahren.
Ja.
Habe ich aber mit 9 geschrieben. Ne?
Wahnsinn.
Und das
hat der Weg schon vorgezeichnet.
Jahre. Ich finde, der Klappentext liest sich auch ganz super. Da steht, es geht um zwei junge Menschen. Lauren, ein armes Mädchen und Morell, ein Bürgermeistersohn, dessen Vater die Beziehung verbietet. Wir haben so Klassiker, Romeo und Julia. Als Lauren unter mysteriösen Umständen stirbt, da war die Krimi-Autorin schon sichtbar, hilft der Vater seinem Sohn, das Geheimnis aufzudecken, obwohl er nicht daran glaubt, dass Morell Lauren je wiedersehen wird.
Das könnte man fast auch in die Kategorie Dark Romance einordnen.
Richtig, Dark Romance.
Mhm. Mhm. Du warst deiner Zeit weit voraus.
Wer sagt das, ne? Da ist er. Das ist nämlich der wirklich, das wird tatsächlich Dark Romance, weil das ist lustig schon. Der ist nämlich in dieser unterirdischen Welt, das ist der böse König, ja, der sich, da unten kann man sich nicht mehr fortpflanzen, alle Frauen sind unfruchtbar. Und der sich aus unserer Welt eine Frau holt, mit Gewalt.
Zum
ja, Dark Romance, ja, aber mit wem wird es am Ende durchbrennen? Oh. Das weiß man noch nicht. Ich habe mir gedacht, manchmal habe ich es bei Lesungen mit und dann kommen nachher immer her, wieso schreibst du das nicht fertig und veröffentlichst du das?
Ja, das würde sich heute wahrscheinlich da
ja,
in
genau,
dieser Booktalk-Abteilung finden.
Habe ich das selber immer lektoriert. Gell? So alle 2 Jahre habe ich geschaut und habe meine eigenen Fehler dann mit Rotstift korrigiert.
Ja.
Also die Anfänge.
Du hast jetzt selber gesagt, Richtung Krimi, das war schon ein bisschen vorgegeben, Spannungsliteratur oder das, ja, dieses Spannungsgenre, habe ich auch von dir einige schon gelesen, einige Bücher. Du gehst da keine einfachen Themen an. Was hat dich oder was reizt dich an diesem Genre? Was inspiriert dich da auch für deine Spannungsgeschichten, deine Thriller?
Ja, also ich gebe ihm immer reale Themen an, also meistens, also gesellschaftskritisch oder auch politkritisch, ne? So wie das zweite direkt zur Flüchtlingskrise 2015 spielt zum Beispiel. Ich mag sehr gern True Crime auch und ich habe wenig in den Bibliotheken und Büchereien gefunden von den Sachen, die mich interessieren. Das meiste sind so erfundene Sachen, ne, oder viel Regionalkrimis mit Humor. Und ich mag gerne die Verbindung zwischen aktuellen oder spannenden Ereignissen oder auch, wo ich noch was lernen kann, mit fiktiven Sachen. Zum Beispiel Veit Etzold schreibt so, den lese ich extrem gern. Mhm. Der recherchiert auch viel, ja, also den kann ich richtig verschlingen, ne. Der seine polarisiert Bücher. Aber auch, ja. Also, ja, seine Bücher, na, du hast recht, ja. Der Veit Etzold selbst ist auch irrsinnig lieb, ja. Aber seine Bücher, und man soll ja immer das schreiben, was man selbst gern liest oder lesen möchte. Mhm. Und Fact-Fiction-Autoren hat es in Österreich eigentlich nur den Günther Zeuner gegeben und sonst recht wenig, und im Veit Etzold in Deutschland. Und ja, es macht mir selber mehr Spaß. Ich recherchiere nämlich auch total gern und fuchs mich da gern rein. Und ich mag auch gerne komplexere Schreibstile, also mit verschiedenen Erzählperspektiven, auch Zeitsprüngen. Ich liebe Historie, also Geschichte war mein absolutes Lieblingsfach in der Schule. Das ist das einzige Fach, wo ich immer nur Einsen hatte und wo ich immer da war. Also auch wenn ich mal vielleicht mal ins Café ausgegangen bin zur Schulzeit in der Oberstufe, Geschichte war ich da. Ja, gebe ich offen zu. Also in der Pubertät, da kam vor.
Dürfen das deine Kinder hören?
Nein, ich sage ihnen, dass man das nicht macht. Allerdings bin ich schon eher eine lockere Mutter. Also ich schicke meine Kinder nicht gerne, wenn es ihnen nicht gut geht in die Schule. Und ich denke, Schule, ja, ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und ich sage auch immer so bei den Noten, später fragt dich niemand mehr, was du in der 7. Klasse in Mathematik für eine Note gehabt hast. Das ist mir auch nicht wichtig. Ja. Meine Kinder sollen später etwas machen, was sie glücklich macht. Ich bin eben dadurch, dass es mir nicht zugestanden wurde, jahrelang, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin irgendwie fehl am Platz oder falsch, weil ich das will, was ich will, möchte, dass meine Kinder später beruflich etwas machen, was sie glücklich und zufrieden macht, egal wie viel Geld das bringt, egal, ja, was andere schön, dazu schön sagen.
Die Einstellung teile ich, ja, das wollen wir unseren Kindern auch mitgeben. Ich kenne zwei von deinen Ermittlerinnen, die Jutta Stern aus einer Serie und die Franzi Fuchs. Und wenn du selbst Polizistin wärst, wärst du eher der Good Cop oder der Bad Cop? Gehst du das feinfühlig an oder so richtig knallhart?
Das ist so wie mit zwei Kindern, die unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Ich bin ein extremer Empath. Ich schaue mir das Gegenüber an und ich glaube, ich würde dann dem Gegenüber das geben, was es braucht. Und wenn das Gegenüber etwas härter braucht, damit was rauskommt aus demjenigen, dann werde ich wohl eher der Bad Cop sein. Wenn ich aber sehe, da weint schon einer, und dann werde ich wahrscheinlich das von der anderen Seite angehen. Also immer so auf typmäßig, denke ich. Ja, ich glaube auch, dass man so mehr erreicht. Also egal womit. Ja.
Ja. Weil du auch gesagt hast, du recherchierst gerne, wirst vermutlich auch, wie alle Krimi-Autorinnen oder Autoren, mal mit der Polizei zu tun gehabt haben. Oder wie ist es dort? Hast du da so jemanden, der dann sagt, okay, können wir so lassen, oder das würden wir nie so machen?
Ja, mit der Polizei zu tun gehabt habe ich. Also ich stand mal beim Tichy in Wien, in Favoriten, mit einer Freundin, die sich aufgemacht hat in die Schweiz. Also so das letzte Eis quasi, könnte man das betiteln. Die gesagt hat, sie folgt ihrer großen Liebe in die Schweiz. Und wir haben halt nochmal ein Eis zusammen gegessen. Und es hat sehr stark geregnet und wir konnten uns irgendwie nicht lösen. Ja, und ich stand da mit dem Schirm, sie stand da auch und geredet und geredet. Also der Abschied hat sich dahin gezogen, ja, aber Eis war natürlich längst weg. Und dann kam die Polizei vorbei, gefahren mit dem Polizeiauto. Und dann noch einmal, und dann haben die Polizisten immer rausgelacht. Und meine Freundin war so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen so ökomäßig, so mit hennafarbenen Haaren. Ja. Und ja, und ich habe dann zu ihr gesagt, tatsächlich, ne, so absolut Klischee, hast du irgendwas eingesteckt? Das kann man jetzt interpretieren, wie man das will.
Wir lassen das immer.
Genau. Und sie so, was meinst du? Die Polizei fährt schon zum dritten Mal vorbei und schaut ständig her. Sag mir, ist das der Grund, warum du in die Schweiz gehst? Sag mir jetzt die Wahrheit. Ja, es geht nicht um die Liebe. Und sie, nein. Und dann warten wir mal ab, vielleicht kommen sie nochmal. Und sie nochmal vorbeigefahren und dann sagt sie zu mir, die Schauer war zu dir. Ne? Und ich bin gerade erst vom Flug gekommen, ich habe ein Kostümchen angehabt, gell? Und Dann denke ich mal so, jetzt gehe ich da jetzt hin, was sie von uns wollen. Dann bin ich hingegangen, der hat Fenster runtergekurbelt, der Polizist, und ich sage, was los ist. Und dann sagt der Polizist darauf, ja, es regnet ja so stark und da haben wir uns überlegt, ob wir sie nach Hause bringen sollen.
Oh.
Und dann schaue ich rauf, war schon längst wieder Sonnenschein. Das heißt, im Gespräch mit meiner Freundin, das hat so lange gedauert, dass der Regen längst aus war und ich bin extrem aufgefallen mit meinem roten Schirm und sie haben das so süß und lustig gefunden. Ja. Ja, mittlerweile bin ich mit diesem Mann 20 Jahre verheiratet. Das habe ich mit der Polizei jetzt jeden Tag zu tun.
Das wusste ich nicht.
Oh, also schön. Wir haben heuer 20 Jahre.
Oh.
Wir sind 25 Jahre zusammen. Und er ist der Erstleser immer. Und gerade beim ersten Buch, Als Gott schlief, da kannte ich ja Fernsehkrimis und so, aber ich wusste nicht wirklich, wie das mit der Polizei läuft. Und da hat ihm mein Ermittler ein Buch, der halt auch bibliophil ist, ein Buch, Originalversion von Goethes Faust, also gefunden dort und da dort und wollte es mitnehmen. Und dann sagt mein Mann, das kann er nicht machen, er kann es maximal fotografieren. Ja, das ist gehört alles, Tatort-Gruppe und so weiter. Und ich habe, es ist ja so viel spannender, weil ich wollte ja nachher das und das schreiben. Nein, wenn ich das schreibe, dann darf er nicht an der Danksagung sein, damit will er nichts zu tun haben. Also deshalb an alle Hörer, in meinen Büchern ist die Handlung, die Ermittlerhandlung tatsächlich so realistisch wie möglich, also zu 90%, was dann oft total lustig ist in Leserunden oder von Rezensenten, denn dann kommt so eine unübliche Ermittlerhandlung und ich muss zurückschreiben, ja Schatzi, so wie im Fernsehen läuft es in echt nicht. Bei mir ist es so, wie es wirklich läuft.
Also Recherche, Polizeiarbeit, du sitzt direkt
haben wir zu Hause,
an der Quelle.
Haben wir zu Hause und den ganzen Freundeskreis vom LKA und sonst wo, der sitzt dann da draußen, er geht Golf spielen mit denen, also er ist beim Polizeigolfverein, das heißt, das haben wir alles frei Haus und wann immer ich eine Frage habe oder was wissen will. Wir haben natürlich auch Polizisten mit Migrationshintergrund. Beim zweiten Band habe ich dann einen Polizisten bekommen, der mir die arabischen Sachen übersetzt hat. Das ist super.
Ja, sehr
also
praktisch.
Haben wir alles da und er schickt mir dann auch Wasserleichenfotos und so eine Sache, wenn ich wissen will, wie das ausschaut und Textauszüge aus verschiedenen Strafgesetzbuchinhalten, wenn ich sage, du, wie viel kriegt man, wenn das und das ist, wenn man so und so alt ist, Schutzalter und also ich habe alles quasi, kann alles fragen.
Sehr praktisch. Krimis und Thriller sind jetzt nicht das Einzige, das du schreibst. Eingangs habe ich schon erwähnt, dich gibt es ja jetzt zweimal.
Genau, ich bin eine multiple Persönlichkeit geworden. Das ist aus dem Trauma entstanden, dass ich Krimis schreibe wahrscheinlich.
Du schreibst unter dem Pseudonym Jane Janssen, hast eine Ostfriesland-Saga gestartet. Der erste Teil, Die Spur der Sehnsucht, auch eine andere Zeit, ein ganz anderes Genre. Hast du einfach Lust gehabt auf was ganz anderes?
Naja, bei mir gibt's eigentlich keinen Wechsel, sondern ich habe ja angefangen mit Fantasy.
Mhm.
Und die Fantasy ist auch historisch, weil es beginnt in den 50er Jahren in der Gegenwart und geht dann in den Fantasy-Bereich rein. Und die Idee zur Saga gibt's genauso lang wie die Idee zum ersten Buch.
Oh, wirklich?
Ja, und ich habe ja in dem Bereich schon auch Kurzgeschichten schreiben dürfen für die liebe Regine Kölbin, die Anthologien rausgebracht hat, die in Nordfriesland und Ostfriesland spielen und eben historisch sein sollen. Und da habe ich da schon rein recherchiert. Und dann bin ich so eingetaucht, dass ich irgendwann eine ganze Saga benannt hatte und mir gedacht, es ist ein Schade, dass es eine Kurzgeschichte wird. Und habe das dann erstmal ad acta gelegt, weil ich ja die anderen Verträge quasi erfüllen musste, die meine Agentin da dauernd ans Land gezogen hat. Und mit zwei kleinen Kindern, mit Haus und Garten und geht nicht so viel. Und jetzt, wo sie schon größer sind und vorwiegend sich in ihrem Zimmer aufhalten oder im Freundeskreis und nur runterkommen, wenn der Hunger drückt, habe ich mehr Zeit und deshalb grabe ich jetzt langsam alles aus, was mich noch so interessiert und was mich noch so umtreibt. Und eben historische Romane lese ich auch irrsinnig gern.
Ja, ich auch.
Habe ganz viel gelesen schon. Und ja, und ich bin froh, also wie meine Agentin gesagt hat, naja, ob ich jetzt ein Exposé dazu hätte und dann gehen wir mal auf Verlagssuche und es hat gleich geklappt. Und schon 2019 habe ich mit genau diesem Verlag gesprochen auf der Frankfurter Buchmesse und haben sie interessant gefunden und haben eben gesagt, wenn ich mal Exposé und Probeseiten habe, soll ich schicken. Und das hat dann extrem lang gedauert. und Ja, aber dafür kommt es ja jetzt rasant schnell.
Ja, im Mai geht's weiter schon.
Im 9-Monatstakt, 6-Monatstakt sogar raus. Ja. Das heißt, ich habe vorgearbeitet. Also wenn sich jetzt jemand fragt, wieso heuer so viel auf einmal erscheint. Ich habe vorgearbeitet und dann haben wir eben erst gestartet, wenn man weiß, okay, da kann ich das und das dann auch liefern. Ne. Mhm. Und ich bleibe natürlich auch bei den anderen Genres. Also ich habe es nicht gewechselt, sondern es ist dazugekommen. Und Erotik habe ich ja auch schon geschrieben, ne.
Oh.
Und im literarischen Sektor bin ich auch tätig und Kurzgeschichten kommen immer. Also es ist einfach eine Ergänzung und ich brauche immer Abwechslung. Weil wenn man jetzt wirklich ganz viel so grausige Sachen schreibt, dann ist es so eine Negativität, die sich so über deinen Alltag legt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Es ist so wie so eine dunkle Wolke, solange man in diesem Buch steckt. Vor allem, weil es oft reale Themen sind und Themen, die an die Nieren gehen. Zum Beispiel bei Wasserfallstoß der Holocaust oder bei Als Gott schlief dem Kindesmissbrauch oder eben Flüchtlingswelle bei Als der Teufel erwachte. Das geht sehr an die Nieren, weil ich eben da auch sehr tief immer reingehe.
Ja.
Und dann ist es schön, eine Spur der Sehnsucht, romantisch und einfach mal schön und auch in einer anderen Sprache schreiben zu können. Und ich mag auch das Schubladendenken überhaupt nicht. Ja. Gerade im deutschsprachigen Raum haben wir dieses Schubladendenken, wenn jetzt einer eine Schublade bedient, dann bleibt er da drin stecken und du brauchst eben dann ein Pseudonym, wenn du plötzlich ein anderes Genre bedienst. In Amerika steht überall Novel drauf, ja, Roman und fertig.
Ja, mir geht's beim Lesen ähnlich. Also ich mag irrsinnig gern Thriller und Krimis, aber auch zwischendurch was fürs Herz oder was
schon,
zum Lachen,
ja,
ist schon schön. Braucht man immer wieder mal.
Genau, ja, was zum Lachen. Ja,
ja. Für diese Recherche, warst du da vor Ort auch?
Ja, ich schreibe nur über das, was ich kenne.
Ja.
Also das Tolle ist ja, dass ich 15 Jahre als Flugbegleiterin natürlich extrem viel gesehen habe und nicht mehr überall so hinreisen muss, um die Atmosphäre einzufangen. Wenn ich jetzt in einem Roman zum Beispiel in Indien bin, ich kann mir das herholen. Ja. Ich kann die Augen zumachen und stehe wirklich wieder in Delhi. Ich weiß, wie es dort riecht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich weiß, wo überall der Müll brennt, ja, und welche Gerüche sich vermischen. Und ich finde das schon ganz wichtig, weil ich denke daher, kommt das auch, dass es viel authentischer dann rüberkommt, als wenn man jetzt nur bei Google Maps reingeht und dann mal schaut, wo was ist.
Mhm.
Also ich schreibe nur über das, was ich kenne, wo ich war, wo ich die Kultur kenne. Meer und Inseln sind absolut meins, weil ich auch Taucherin bin. Die Nordsee ist wieder ganz anders, wie zum Beispiel die Karibik. Und ich finde das total spannend, wie rau das da oben ist. Aber auch die Luft ist dort so gut. Da habe ich natürlich rein recherchiert, was natürlich schwierig ist. Im 18. Jahrhundert hat es ja anders ausgesehen. Da war Borkum zum Beispiel zweigeteilt und da war dazwischen noch so eine Art Priel. Und ich habe wirklich ein ganzes Jahr lang Hunds und Kinds, oder wie man sagt, oder Kinds und Hunds befragt.
Hunds und
ja. Wie tief dieser Priel denn damals war,
ja,
das wusste keiner. Weil ich am Anfang den im Sturm da durchwarten lassen, ja, den Valentin. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn irgendeiner vom Ur-Ur-Ur-Opa weiß, dass das jetzt 20 Meter tief war, da konnte man gar nicht warten. Ja. Dann setze ich mich in den Nesseln und bin dann zum Schluss, wenn man dann schon im Endlektorat war, habe ich gesagt, das nehme ich jetzt raus, weil im Zweifelsfall wartet er woanders. Und nicht durch diesen Priel, weil es kann immer was sein und das ist das Schwierige bei Recherchen. Es gibt immer irgendwo einen, der es besser weiß wahrscheinlich oder der es wirklich weiß und das kann sehr schwierig sein. Und da habe ich mit Ini Lorenz auch in Frankfurt mal ganz ein lustiges Gespräch gehabt, wo sie auch gesagt haben, sie haben beim ersten Buch, damals bei der Wanderhure, auch einen großen Leserbrief von einem Historiker bekommen, dass es diese Art Schuhe damals nicht gab, ja, oder die Farbe der Schuhe,
oh
oder so. Ja. Aber das sind halt so Sachen, man kann sich natürlich mit so Kleinigkeiten die Geschichte madig machen lassen. Aber ich denke mal, wir sind vor allen Dingen Schriftsteller und mir ist wichtig, die Figuren, die Beziehung zueinander, die Geschichte an sich und die Emotionen, die ich damit übermittle. Und wenn ich dann einmal etwas nicht weiß, dann lasse ich es entweder weg oder ich umschreibe es oder ich schreibe dann auch hinten zum Beispiel rein. Ich habe keine Ahnung, ob es zu diesem Zeitpunkt wirklich jetzt eine Flut gegeben hat,
ja,
weil man findet in den Aufzeichnungen fast nichts. Ja. Und
ein bisschen schriftstellerische Freiheit sei einem
ja
da gegeben.
Genau.
Oder?
Es ist ja eigentlich wirklich eine Geschichte, ne? Und kein
Sachbuch.
Und
stört's auch nicht, sage ich mal, beim Lesen.
Und das Interessante am Borkum ist ja die ganze Geschichte, die ich eben durch die Kurzgeschichte kennengelernt habe. Es gibt ja die Burger, die ausgewanderten Niederländer, die nach Sri Lanka ausgewandert sind. Und das ist die Hauptgeschichte eigentlich in der Kurzgeschichte gewesen, weil ja im Borkum der Walfang Ende des 18. Jahrhunderts zum Stillstand kam durch die britisch-niederländischen Kriege. Und genau das thematisiere ich ja eigentlich in dieser Ostfriesland-Saga, den Niedergang des Walfangs, weil ich ja Umweltschützerin bin. Mhm. Und deshalb ist der Lian, eine Person da drin, auch nicht so richtig begeistert davon, was von dem, was er machen muss, um quasi seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich habe mir gedacht, es ist sicher damals schon Leute gegeben, die das nicht so lustig fanden, Wale abzuschlachten. Und in der Kurzgeschichte hat man ja zwei Zeitebenen. In der Gegenwart haben wir den Umweltschützer, der draufkommt, dass seine Wurzeln im Walfang liegen.
Oh,
das war damals der Aufhänger. Ja.
Ja, spannend. Was liest du selbst gerade?
Also momentan lese ich gar nichts. Momentan habe ich nämlich meinen nächsten Thriller hier zum Lektorieren. Also ist gerade aus dem Lektorat vom lieben Gmeiner Verlag gekommen. Ansonsten lese ich gern historisch und Karin Benedikt. Stürmische Brise war das letzte, was ich gelesen habe.
Wir kommen jetzt kurz zum monatlichen Buchtipp der Stadtbibliothek Graz, diesmal mit Katharina Wiese. Für welches Buch hast du dich entschieden?
Für den Bademeister ohne Himmel von der österreichischen Autorin Petra Bedini aus dem Rowohlt Verlag.
Von dem Buch war ja viel zu hören, auch vor allem im letzten Jahr. Was kannst du zum Inhalt erzählen?
Also es geht grundsätzlich um die Linda, das ist ein 15-jähriges Mädchen im Teenageralter, die vielleicht kleines Trigger Warning Suizidgedanken hat und sich auf Bitten der Tochter ihres Nachbarns dreimal die Woche um ihren sehr dementkranken Nachbarn kümmert, damit die Pflegerin Pause bekommt, weil es 24-Stunden-Pflege eben sehr anspruchsvoll ist. Des Weiteren geht es auch noch um ihre Beziehung bzw. ihre Freundschaft zu ihrem gleichaltrigen Burschen, der Kevin heißt, der auch, das ist sehr kompliziert mit ihm, der ist depressiv und struggelt halt mit den alltäglichen Problemen, die ein Jugendlicher hat.
Warum hast du dich für dieses Buch entschieden? Was hat dir so gut dran gefallen?
Also mir hat besonders gut gefallen diese Freundschaft, die sich entwickelt hat zwischen der Jugendlichen und dem doch sehr viel älteren Pflegefall und auch zwischen der Linda und der polnischen Pflegekraft. Und die wird wahnsinnig gut beschrieben. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Thema, weil man vielleicht auch drauf kommt, dass Jugendliche auch einen anderen Zugang haben zu manchen Erkrankungen, weil sie kommt da immer mit ganz vielen tollen Tipps und Ideen, wie sie ihren Hubert dazu bringen kann, sich zu erinnern. Und ja, es ist schwermütig gegen Ende hin vor allem, aber es ist trotzdem leicht zu lesen und bleibt noch lange im Gedächtnis.
Gibt es eine spezielle Altersgruppe, denen du dieses Buch empfehlen würdest, oder ist es gleichermaßen für alt und jung, nachdem die Protagonisten auch aus verschiedenen Altersgruppen kommen?
Also ich würde es jetzt junge Erwachsene auf jeden Fall, Jugendliche, also so im Alter 14, 15 ist es eventuell noch ein bisschen zu schwerfällig, weil es doch um präzise Themen dann auch geht, die im Buch dann halt auch vorkommen. Aber junge Erwachsene und vor allem auch vielleicht jedem, der sich mit Pflege beschäftigt, der vielleicht selbst dementkranke Verwandte hat oder pflegt oder auch jeder, der mit Jugendlichen an sich arbeitet, weil man da halt auch merkt, dass Jugendliche nicht nur, wie sie oft ja auch so ein bisschen verpönt werden, nicht nur an sich denken, sondern sehr wohl auch einfach auch mit Ideen punkten können, die man als Erwachsener vielleicht einfach gar nicht hat.
Vielen Dank, Katharina. Der Bademeister ohne Himmel von Petra Pellini. Dankeschön für diesen Buchtipp. Jennifer, wieder zu dir zurück. Du machst wirklich irrsinnig viel im Zusammenhang mit Schreiben. Du bist auch Schreibcoach im oder für den Bookerfly Club. Mhm. Was ist das genau? Für wen ist dieser Bookerfly Club interessant? Was passiert hier?
Also 2020 ist es schon ein Zehntel an mich herangetreten. Es war gerade mitten in Corona-Zeit. Ja, mit Büchern und so lief es nicht wirklich. Und hat gesagt, ja, sie hat quasi beim letzten Kongress mein Video gesehen und wird das gut finden und auch meine Bücher und ob ich nicht mit ihr was starten möchte. Ja, und sie hat schon angefangen, das zu gründen, den Bookerfly Club, und hat dann die Eva Maria Nielsen und mich reingeholt. Und wir leiten das zusammen und wir haben das quasi jetzt auch zusammen weiter aufgebaut. Es richtet sich vorwiegend an Schreibanfänger, aber auch teilweise an Fortgeschrittene und sollte eigentlich die ganze Branche verbinden. Mhm. Ja, also wir haben fixe Mitglieder, die sich bei uns in einem Forum auch austauschen können. Wir haben Workshops jede Woche, zu allen möglichen Themen, vom Buchschreiben, angefangen von der ersten Idee über Genrefindung, Erzählperspektiven bis hin zum Marketing. Wir haben auch so Einzelkurse wie zum Beispiel Marketingmagie, falls jemand nur noch Marketing braucht, weil er weiß, wie das Schreiben geht. Wir haben auch so einen Überarbeitungskurs, wo man lernt, wenn das Buch fertig ist, worauf sollte man schauen, was soll man noch tilgen und so. Und wir haben auch einen großen Umsetzungskongress, wo wir halt auch branchenvernetzt eine ganze Woche ein Event anbieten mit über 60 Experten, mit Interviews, mit Workshops, Live-Events, Live-Talks und allem dran. Da bin ich Hauptorganisatorin. Aber es haben eigentlich alle was davon, weil auch Lektoren und Korrektoren und so weiter haben wir in unserem Pool, den zum Beispiel für Mitglieder Prozente anbieten auf die Dienstleistungen. Und wir haben auch jetzt niemanden, den wir ausgrenzen. Mhm. Also auch Self-Publisher, egal was man macht, egal ob nur E-Book oder Hörbuch oder sonst was, wir wollen alle gleichberechtigt auch haben und einfach ein schönes Miteinander. Auf der Buchmesse haben wir dann auch einen Stand, da kann man die Bücher ausstellen. Das nutzt natürlich vorwiegend Self-Publisher, weil die sonst wenig Möglichkeiten haben. Und Podcast eben auch mit 15-minütigen Tipps immer. Und ja, es ist immer größer geworden und wir sind nicht mehr so dritt, sondern wir haben mittlerweile auch Mitarbeiterinnen und ein Magazin, mittlerweile sogar zwei. Und ja, schauen wir mal, wo es noch hingeht.
Ja, klingt toll, klingt sehr interessant. Kann man Schreiben wirklich lernen oder gewisse Voraussetzungen sollte man schon mitbringen, oder?
Nach meiner langjährigen Erfahrung als Schreibcoach, nicht jeder. Also das Schreiben an sich, so wie man es in der Schule lernt, hat ja mit dem Bücherschreiben dann nichts mehr zu tun. Ja, also so mit dem Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt und so, ne? Da würde es ja keine Literatur geben, wenn alle so weiterschreiben würden, wie es der Deutschlehrer will. Es ist ja eine Sache, gern zu schreiben und das Schreiben zu lieben. Und die andere Seite ist der Beruf des Autors oder der Autorin. Und das ist oft ganz anders, als sich manche vorstellen. Ja. Das ist oft sehr viel schwieriger und mit wenig Schlaf oft verbunden. Also ich komme da auf Monate, wo ich maximal 4 Stunden Schlaf. Und mit dem ganzen Drumherum, da kommen Sachen auf dich zu, mit denen du ja während der Liebe zum Schreiben nicht rechnest. Ob sei es Kritik, Rezensionen, die ganze Werbung drumherum, ne? Interviews, alles Mögliche. Yeah. Du musst in diesem Beruf auch dich wohlfühlen. Und Schreiben lernen bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Also wenn gar kein Talent da ist, dann tue ich mir als Schreibcoach wirklich extrem schwer. Oder wenn kein Gefühl da ist für Sprache, kein Gefühl für Geschichten, kein Gefühl für Figuren, keine Empathie, kein sich hineinversetzen in Figuren, das ist dann wirklich schwer.
Was waren deine wichtigsten Learnings seit dem Beginn deiner Arbeit jetzt mit Veröffentlichungen, Bücherschreiben, durch die Arbeit mit den Verlagen, wo du dir denkst, warum hat mir das am Anfang niemand gesagt?
Ja, da gibt's schon etwas. Und zwar eigentlich zwei Dinge. Und zwar erstens, was mich wirklich überrascht hat oder womit ich nicht so ganz gut klargekommen bin, ist, dass sich halt nicht jeder mit dir mitfreut, wenn jetzt irgendwas Gutes passiert. Also zum Beispiel, wenn ich auf die Bestsellerliste komme, dass sich nicht jeder darüber genauso freut wie ich. Ich bin ein Mensch, ich freue mich mit anderen irrsinnig mit, wenn irgendwas Tolles passiert. Und das macht halt nicht jeder. Und was ich auch total arg gefunden habe und womit ich auch nicht gerechnet habe, weil nach außen hin als Leser denkt man immer, okay, da hat einmal jemand einen Bestseller geschrieben und das nächste Buch ist wieder ein Bestseller. Also das geht dann ab dem ersten Bestseller, geht das dann immer so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, wenn man mal ein erfolgreiches Buch hat, dann geht das auch so weiter. Und das ist eben nicht so. Also es ist nicht unbedingt so, dass wenn man mal einen Bestseller geschrieben hat, dass dann jedes weitere Buch wieder ein Bestseller wird. Sondern es kann dann durchaus vorkommen, dass mal ein Buch sich nicht so gut verkauft oder weniger verkauft oder überhaupt in den Läden liegen bleibt. Und da darf man dann aber nicht die Krise kriegen. Da kann ich gleich eben sagen, dem das vielleicht auch passiert oder der Angst davor hat. Dann ist wirklich wichtig, dass man genau dann einfach weitermacht. Vielleicht mit was Neuem startet oder einfach mal so eine kleine Pause macht und ganz was Neues anfängt. Aber man darf sich nicht unterkriegen lassen und man muss einfach immer weitermachen. Und dann geht es auch wieder hoch. Das heißt, Kunst ist nicht linear und Erfolg ist auch nicht linear, sondern Erfolg ist in Wellenbewegungen. Man ist also quasi schneller wieder unten, wie man schauen kann. Und man ist nicht immer nur oben oder es geht nicht immer nur hinauf. Weil irgendwann, wenn man ganz oben ist und zum Beispiel auf Platz 1 einer Bestsellerliste einer renommierten, dann kann es ja nicht mehr weiter raufgehen. Dann geht es natürlich maximal wieder runter. Das muss einem klar sein, dass das so auch kommen kann und dass man sich halt auch immer ein bisschen in petto hält, auch was das Geld angeht, und dass man nicht liegen bleibt. Man sagt ja immer so, es ist keine Schande hinzufallen, es ist nur eine Schande, nicht wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, wenn man wirklich Autorin oder Autor sein will und wenn einem das Schreiben Spaß macht und man möchte einfach wirklich nur das leben, dass man sich dann auch nach einer schwierigen Zeit, nach einer Krise oder nach einem Flop wieder hinsetzt und wieder weiterschreibt. Und dann hat man vielleicht dann doch wieder ein erfolgreiches Buch. Bei mir war es so. Und man wird halt auch sehr demütig, weil diese Branche schnelllebig ist. Ein Buch ist ja nur 2 Monate lang in den Neuerscheinungen ersichtlich und danach nicht mehr. Und dann kommen wieder neue Bücher. Ja, also es gibt so viele Bücher am Markt, und da sichtbar zu sein und sichtbar zu bleiben vor allem, das erfordert sehr viel Arbeit, sehr viel Geduld, sehr viel Disziplin und ein ständiges Arbeiten an sich. Und ich bin halt sehr demütig und dankbar, dass ich schreiben darf, dass es Leser gibt, die das lesen, und Leserinnen, dass ich Rezensionen bekomme, dass ich davon leben kann. Und weil einen Tag später kann es ja schon wieder anders sein. Das sind so 2 Learnings, die ich aus der langen Autorentätigkeit habe.
Ich habe deine Biografie auf deiner Website gelesen. Ist sehr unterhaltsam, sehr informativ, sehr gelacht dabei auch teilweise. Ganz wichtig, dir gehört ein Stück vom Mond.
Ja, ich habe ein Mondgrundstück gekriegt von einem Ex-Freund, ja, zum Geburtstag. Ja, also sollten alle Stricke reißen, muss ich mich irgendwie mit irgendjemandem, der Raketen besitzt. Wobei derjenige, der momentan welche besitzt, mit dem möchte ich nicht irgendwie unbedingt fliegen. Wir wollen ja keinen Namen nennen, aber wer weiß, mit was ein Antrieb das läuft. Nein, also ich habe ein Mondgrundstück, aber ich habe auch Regenwaldgrundstücke.
Ich habe ein Stück Au.
Ja.
Ja, damals.
Ja, da habe ich mit 15 das erste gekauft bei WWF.
100 Schilling habe ich bezahlt.
Richtig.
Für diesen Quadratmeter Au.
Mittlerweile haben wir beim Butterfly Club auch ganz viel Regenwald aufgekauft. Ja. Ja, das ist uns ja auch ein Anliegen. Und ich bin auch beim Climate Fiction Writers Europe Verein, den der Uwe Laub gegründet hat. Und ich bin eines der Gründungsmitglieder. Und Umweltschutz ist mir extrem wichtig. Umwelt- und Tierschutz, dass wir einfach diese Erde nicht weiter ausbeuten und einfach miteinander einfach friedlich koexistieren. Ich wünsche mir das auch für alle Menschen, dass sie friedlicher miteinander umgehen, egal welcher Herkunft, Religion, Hautfarbe sie sind. Keine Ahnung, ob ich das noch erleben werde, aber das wäre auch so ein Traum von mir, dass es friedlicher wird auf dieser Welt.
Ja, du hast auch schon erzählt, als Flugbegleiterin, du bist da sehr viel herumgekommen, hast viele, vielleicht schon alle Länder bereist. Hast du alle Länder bereist oder wo möchtest du unbedingt nochmal hin?
Nach Australien will ich wieder hin.
Ja.
Ich liebe Australien. Ich liebe es ohne Ende und es ist einfach für mich eine absolute Herzensheimat. Und die zweite ist immer Asien noch geblieben. Ja. Also egal ob Japan oder Singapur, ich liebe Singapur. Es ist das schönste asiatische Land für mich. Und wo ich nochmal hin möchte, wo ich unbedingt hin möchte, wo ich noch nie war, warum auch immer, ist Korea. Ich möchte nach Seoul und ich möchte nach Busan und auf Jeju Island, und ich lerne jetzt auch Koreanisch. Und da möchte ich unbedingt mal hin. Und auf Hawaii möchte ich auch unbedingt mal. Da wurde ja Lost gedreht, meine absolute Lieblingsserie.
Ja.
Und da kann man auf deren Spuren wandeln.
Ja. Etwas, was mich entsetzt hat, du magst keine Krautflecken.
Mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's. Ich habe ein Rezept nämlich vom lieben Gerhard Leubelsberger ausprobiert und das hat geschmeckt. Mittlerweile geht's, aber früher als Kind habe ich das so oft bekommen und die waren aber anders gemacht. Die waren mit Sauerkraut und nicht mit diesem Süßkraut und ich weiß nicht, was da los war, aber damals habe ich es nicht essen wollen, aber die Leubelsberger Krautfleckerln oder auch wahrscheinlich von der Eva Rossmann, die sind sicher auch gut, die kann man gut essen.
Die kann man. Alter, gut. Bin ich froh, bin ich beruhigt, bin ich erleichtert.
Ist ja gesund, ne?
Kraut. Ja, sehr gesund. Jennifer, ich würde dich bitten, wie jede Autorin, jeden Autor in jeder Folge, würdest du uns auch etwas vorlesen?
Ja, gern.
Für was wirst du dich entscheiden?
Also ich lese aus Die Spur der Sehnsucht, und zwar einen Teil, wo es halt nicht um die Liebe geht, sondern falls wir männliche Zuhörer haben, es ist ja auch ein bisschen abenteuerlich das Ganze. Es geht ja auch oft aufs Schiff, ne, aufs Walfängerschiff, weil ich früher auch so gerne diese ganzen Seefahrerfilme geguckt habe, ne, und auch Piratensachen und so. Und da gehen wir jetzt rein.
Bitteschön.
Als Lian unter Deck trat, raubte es ihm einige Sekunden lang den Atem. Hier unten hatte man das Gefühl, kaum Luft zu bekommen. Durch die Windstille zog es auch nicht richtig durch. Die Sonne hatte die Räume unter Deck zu Schwitzhütten gemacht, trotz offener Luken. Zusätzlich stank es nach Schweiß und Kotze. Die Mannschaft trank in Zeiten wie diesen zu viel und es war leider nur selten Wasser, denn das war hier an Bord rarer als Bier und Branntwein. Einer der Speckschneider kam ihm entgegen. Sein Gesicht war schreckverzerrt. Er sah ihm in die Augen und eilte hastig an ihm vorbei. Zwei weitere Männer folgten. Was war hier los? Von hinten drang Stimmengewirr zu Lian und er hörte jemanden sagen, »Oh mein Gott, steh uns bei!« Die Stimme kannte Lian gut. Es war die seines besten Freundes Joris. Er war 3 Jahre älter und hatte ihm auf seiner ersten Reise zur Seite gestanden. Ohne ihn hätte er es damals nicht geschafft. »Holt den Heilkundigen«, rief Joris. 2 andere Männer rannten Lian fast um, als sie an ihm vorbeihasteten. Eine dunkle Vorahnung überkam ihn. Als Lian näher herantrat, sah er Joris ganz hinten stehen. Mit ernstem Gesicht krempelte er seine Hemdsärmel hoch. Danach band er sein Haar noch strenger nach hinten als sonst. Je näher Lian kam, umso gewisser wurde eins. Die glückliche Reise entwickelte sich zum Albtraum. Erst kein Wind und jetzt das. Die Schlägerei auf Spitzbergen war wohl ein schlechtes Omen und der Auftakt der Misere gewesen. Nun hatte Lian freien Blick zum Bett. Es war einer der wenigen festen Holzkojen. Der Rest der Mannschaft schlief in Hängematten oder am Boden. In der Holzkoje wand sich Enno in Krämpfen, schweißbedeckt und wachsartig war seine Haut, sein Laken war mit Exkrementen verschmiert, unter dem Bett breitete sich eine Lache aus. Joris holte einen Eimer und Tücher und kniete sich vor das Bett. »Was ist los?«, fragte Lian mehr zu Gott als zu Joris, denn es war klar, dass Enno krank war. Und es war vermutlich nicht irgendeine Krankheit, sondern eine der berüchtigten, eine Krankheit, die eine ganze Mannschaft dahinraffen konnte, wenn sie es nicht rechtzeitig zurück nach Hause schafften. Und selbst wenn, war nicht klar, ob sie überhaupt an Land gehen durften, wenn das hier das war, was Lian befürchtete. »Ich bin kein Arzt«, presste Joris hervor, während er mit einem Tuch den Urin vom Boden aufwischte. »Aber ich habe das schon gesehen.« Er blickte ihm in die Augen. Seine waren glasig. »Und du auch.« Enno wimmerte im Krankenbett, ein gurgelnder Laut unter seiner Wolldecke folgte. Braune Flüssigkeit lief über den Kojenrand. Lian nahm mein Tuch aus der Hand. »Geh, ich mach das schon.« Wie besessen rieb Joris mit dem anderen Tuch weiter, ohne aufzublicken, obwohl längst nichts mehr zum Wegwischen da war. Lautstark zog Joris den Rotz hoch. An seiner Nasenspitze hing ein Tropfen, der zu Boden fiel. Ein weiterer Tropfen folgte. Das war kein Rotz. Kein Schweiß. Lian war das klar. Er kniete sich hin, entriss Joris auch das andere Tuch und warf es in den Eimer. »Gib es mir zurück!« Ohne eine Antwort umarmte Lian ihn. »Lass mich!« Er entriss sich seiner Umarmung. »Ich muss das aufwischen!« Lian umarmte ihn wieder, diesmal fester. »Ich muss weitermachen. Er ist doch mein Bruder!« Sein Körper, der sich anfangs versteift hatte, wurde weicher, fiel regelrecht zwischen seinen Armen zusammen und er lehnte sich schließlich an Lian. »Ich hab doch nur noch ihn«, schniffte Joris in Lians Hemd. »Was, wenn Enno stirbt?« Lian sagte nichts darauf, was hätte er auch antworten sollen. Ja, er machte sich auch Sorgen um Enno, aber es gab noch eine größere Sorge. Was, wenn es tatsächlich schlimmer wurde? Und was, wenn sie noch lange hier auf See festsaßen? Es war zu schrecklich. Nicht nur Joris würde seinen Bruder verlieren, viele würden ihre Brüder, Väter, Söhne und Freunde verlieren. Als Joris sich beruhigt hatte und sein Schluchzen abebbte, blickte sich Lian um. In 4 Hängematten lagen noch Männer. Lian sprang auf. »Raus! Alle Mann raus aus dieser Kajüte!« Zur Sicherheit mussten sie die anderen abschotten, auch wenn das hieß, dass einige am Deck schlafen und sich andere in anderen Kajüten auf den Boden legen oder sich die Hängematten teilen mussten. Anders ging es nicht. »Nehmt die Habseligkeiten von den anderen und bringt sie ihnen, damit niemand mehr hereinkommen muss.« Die Männer nickten und taten, wie ihnen geheißen. Es dauerte nicht lange und alle Habseligkeiten der Männer waren entfernt. Auch die Matten vom hinteren Bereich schafften sie hinaus. Endlich kam der Arzt. Wo hat er bloß gesteckt? Sein Hemd hing auf einer Seite aus der Hose und die Haare standen wirr an den Seiten ab. Hatte er geschlafen? Am helllichten Tag? Kein Wunder, dass der ehemalige Armeearzt unehrenhaft entlassen worden war. Enno wimmerte wieder und entleerte sich erneut gurgelnd. Der Arzt band sich ein Stoffstück um Mund und Nase. Er hob die Decke an, dann begutachtete er Ennos Gesicht und Extremitäten, hob seine Lider an und schaute in seinen Mund. »Ich kann ihn zur Ader lassen«, er seufzte. »Besser wäre es, ihn dem Meer zu überlassen, bevor er andere ansteckt.« »Auf keinen Fall«, schrie ihn Joris an. »Er ist mein Bruder.« »Wenn du noch länger hier bei ihm bleibst«, er zeigte auf den Eimer, »und seine Exkremente berührst, dann wirst du ihm folgen.« »Was ist es denn?«, fragte Leon. Der Arzt wickte den Kopf hin und her. »Typhus?« Es klang nicht sehr überzeugend, sondern eher nach einer Gegenfrage. »Sicher?«, hakte Leon nach. »Was ist in diesem Leben schon sicher?«, antwortete der Arzt erneut mit einer Gegenfrage und stopfte den heraushängenden Hemdzipfel in die Hose. Er rülpste lautstark. Der Geruch nach Wein waberte aus seinem Mund zu ihm herüber. Röte überzog sein Gesicht. Seine Nase war rot geedert. Ein Säufer. Natürlich. Anscheinend hatten sie keinen besseren bekommen. Es gab nicht viele Ärzte, die es wagten, mit Walfängern hinauszufahren. Am besten verabschiedet ihr euch von Enno. Der Arzt warf noch einen Blick auf das Bett, dann auf Joris und wieder zu Enno, der sich gerade erbrach. Er wird die Nacht nicht überleben. Noch einmal blickte er auf Joris, der zusammenbrach und sein Gesicht in den Händen vergrub. Dann drehte der Doktor sich um und schritt zur Tür. Und was sollen wir tun? Der Arzt hielt im Gehen inne. Lautstarkes Atmen. Dann hob er seine Arme. Ohne sich umzudrehen, sagte er, beten. Das ist alles, was wir jetzt tun können. Er ging zur Tür, seufzte und sagte es noch einmal, diesmal in Befehlsform. Betet, Männer, betet.
Vielen Dank, ich habe sehr mitgefiebert an dieser Stelle, wie das ausgeht noch am Schiff. Ach, sehr spannend. Hat mich sehr gefesselt, die Ostfriesland-Saga, und freue mich sehr auf den zweiten Teil. Und heuer gibt es ja auch noch einen dritten Teil davon.
Wahrscheinlich. Schauen wir mal, wenn man es schafft. Ja, den dritten, den habe ich gerade schon angefangen, also das ist schon die Hälfte. Der zweite erscheint im Mai.
Ja.
Aber vorher, bevor der dritte Teil von der Ostfriesland-Saga kommt, kommt noch der dritte Band der Richard-Schwarz-Thriller-Serie im August.
Ja, also auch Spannendes wieder von dir.
Hoffentlich.
Man kann die Zeit gut überbrücken.
Genau, man kriegt immer irgendwas zu lesen. Ja. Entweder das oder das. Also wer beides gerne liest, der kann sich super bedienen. Wer immer nur auf eines wartet, wartet halt länger.
Jennifer, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch und das sehr informative Gespräch. War sehr interessant, deinen Erzählungen zu lauschen.
Vielen Dank für die Einladung und dass du hergekommen bist.
Ja,
ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt.
Fein war der Kaffee. Vielen, vielen Dank. Wir werden jetzt noch ein paar Fotos machen. Es gibt ja hier überall Bücher. Du hast selber gesagt, in jedem Zimmer bis aufs
In jedem Zimmer, auch auf den Toiletten, auf beiden. Das einzige Zimmer, wenn man das Zimmer sagen kann, ist das Badezimmer, weil da würden ja die Bücher irgendwann nach ein paar Jahren wirklich schlecht ausschauen durch die Luftfeuchtigkeit.
Würden sich nicht gut halten, ja.
Aber sonst Bücher, aber auch Filme, DVDs, Musik, CDs, Bilder, alles, was Künstler gemacht, gestaltet und sich quasi dafür extra hingesetzt haben, in Schweiß und in Arbeit, kann ich total schwer weggeben. Also, aber es ist wirklich viel und mittlerweile habe ich einen E-Book-Reader, weil mein Mann schon gesagt hat, wir müssen es uns wieder übersiedeln in ein größeres Haus, wenn ich noch mehr Bücher kaufe.
Jetzt stell dir mal vor, der wäre so schwer wie all die Bücher, die schon drauf sind wahrscheinlich.
Ja, genau.
Bräuchte einen eigenen LKW.
Na, zwei, oder? Ich meine, das übersiedeln wir wirklich immer ein Hammer. Ja, auch ein Haus wird irgendwann so klein und deshalb, wenn ich ein Buch nicht unbedingt jetzt haben muss, dann lese ich es auf dem E-Reader mittlerweile und ich überlege mir, wenn dabei eins so schön ist, wie zum Beispiel von Karin Benedikt mit Farbschnitt und so weiter, dann kaufe ich mir das schon gern und stelle mir das schon gern ins Regal hinein.
Ja, gewisse Bücher brauche ich auch in Papierform.
Ja.
Also ich habe mir jetzt, weil wir auch gerade siedeln, auch oft gedacht, hätte ich doch nur mehr auf dem E-Reader oben, aber Bücher sind halt schon was
Schönes. Schon, gell? Ja. Ich bin überhaupt ein haptischer Mensch, ja. Also, wenn mich die Leute fragen, mit welchem Tool ich arbeite und mit welchem Programm ich zum Beispiel plane, ich mache alles auf Papier. Also, ich mache oft so ganz große Backpapier, wo ich mir alle aufzeichne, wie sie miteinander verbunden sind. Ja. Das Haptische, das brauche ich, ja. Ich zeichne auch mit Kohle und ich male in Öl, ja. Und ich brauche was für meine Finger. Und wenn ich eh so viel am Computer sitze durch das Tippen, dann mag ich nicht noch irgendein Zusatztool, das mir dann irgendwelche Charaktere ausrechnet, zeichne ich mir selber. Und ich arbeite ganz viel haptisch auch mit Notizbüchern. Also für jedes Werk dann wieder ein Notizbuch, wo ich alles, was ich recherchiere und so weiter rein, wo ich immer wieder auch mehr Notizen mache während dem Schreiben. Was kommt in jedem Kapitel jetzt wirklich vor? Ja. Ich habe zwar ein Exposé, aber manchmal passiert es halt dann doch, dass dann was anderes passiert. Und da habe ich einmal die Lektorin angerufen, ich wollte nur was sagen, jetzt kommt das Buch von mir und ihr werdet sicher überrascht sein, weil im Exposé steht nichts von den chinesischen Triaden, aber die sind jetzt drin. Die waren plötzlich da, gell? Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Und dann haben sie noch gesagt, na, das Buch wird insgesamt gut sein, das wissen wir. Und wenn es das gebraucht hat, ja. Und danach, wie sie es gelesen hat, hat die Lektorin angerufen, es ist viel spannender, als mit was ich gerechnet habe. Also ich dachte, gut, passt. Ja, also durften drin bleiben. Ne? Also es kann bei mir schon passieren, dass es dann doch anders wird oder was noch dazukommt oder der Schluss plötzlich, was ich dann plötzlich komplett abändere. Yeah. Beim letzten, dann hat man plötzlich die Jutta, jemanden aus dem brennenden Haus, also Tom musste die Jutta aus dem brennenden Gebäude retten. Das war im Exposé nicht drin, da war ein ganz anderes Ende, aber es war dann das Ende dann doch viel besser, ne? Es war viel spannender und desto freue ich mich dann, wenn sich manchmal Sachen selbstständig machen, darum plane ich auch nicht zu viel, weil es mir dann weniger Spaß machen würde, weil ich muss auch noch Spaß am Schreiben haben, ne? Und auch selber noch lachen oder weinen dabei, wo dann mein Mann kommt und sagt, oh, wieso weinst du denn? Ja, weil ich überarbeite gerade mein Buch. Ja, aber du weißt doch, du kennst doch die Geschichte. Ja, aber das ist so furchtbar schon, mein, ich habe so Gänsehaut jetzt. Ja.
Wirklich, du weinst ja von deinem eigenen Buch.
Und dann weiß ich aber, dass gut ist. Wenn ich die Emotionen noch am 5. überarbeiten spüre und die rüberkommen, wenn ich immer noch bei Lesungen kämpfe, dass ich diese Stelle rauskriege, dann weiß ich, dass es gut ist und dass es dann auch beim anderen ankommt. Das ist wichtig für mich, dass es beim Leser dann auch so ankommt.
Also ich bin sicher, bei mir werden noch einige Bücher von dir einziehen.
Ja, bin ich gespannt.
Freue mich auf weiteren Leser. Alles Gute und weiter viel, viel Spaß beim Schreiben, wünsche ich dir.
Den habe ich, ja, danke.
Das war ein wirklich spannendes und interessantes und definitiv auch ein sehr lustiges Gespräch. Über 15.000 Bücher hat Jennifer übrigens zu Hause, die am E-Reader nicht mitgezählt. Und damit bei einem Wettbewerb von Gemeindewohnungen mit den meisten Büchern nur den 4. Platz gemacht. Wer kann da mithalten? Wie viele Bücher habt ihr zu Hause? Schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Alle Links auch zu Jennifer und ihren Büchern, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören bei einer Folge Bücher Menschen XXL und hoffentlich bis bald.